Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Heute darf ich Ihnen eine weitere Ausgabe des Expertentalks am Telefon präsentieren. Im ersten Beitrag hören Sie Elisabeth Lamboy mit dem Thema Mehr Mut zu Fehlern, warum wir in Unternehmen eine positive Fehlerkultur brauchen. Wir arbeiten schon einige Jahre erfolgreich mit Frau Lamboy zusammen. Sie ist Prozessbegleiterin und Moderatorin in den Bereichen Projektmanagement, Teamentwicklung und Organisationsentwicklung.
Sie hat ein spezielles Personaltableau entwickelt. Wer sich dafür interessiert, also wer mal die Fitness seiner Personalabteilung messen will, so etwas kann man bei Elisabeth Lamboy kriegen und dann auch das mit ihr diskutieren. So, der Titel ist vielleicht etwas überraschend, Mehr Mut zu Fehlern, warum wir in Unternehmen eine positive Fehlerkultur brauchen. Und wenn alles gut gelaufen ist, dann gibt es zwei Blätter, die Sie sich auch schon ausgedruckt haben und die Sie jetzt vor sich liegen haben. Frau Lamboy, bitte.
Ja, guten Abend auch von meiner Seite und danke für die Vorstellung. Ist so nett vorgestellt worden. Ja, und ich denke mal, wir haben einen straffen Zeitplan. Dann würde ich auch sofort ins Thema einsteigen. Thema Fehlerkultur. Das ist ein weites Feld. Warum ist es so interessant? Wir wollen auf der einen Seite immer alles richtig machen, perfekt sein. Auf der anderen Seite klappt das aber nicht. Fehler passieren, immer wieder. Worum geht es mir jetzt heute in den 20 Minuten, die ich zu Ihnen spreche? Ich möchte mit Ihnen einen Streifzug machen durch die Aspekte beim Umgang mit Fehlern. Und ich wünsche mir, dass Sie am Ende des Vortrags Lust haben, sich Gedanken darüber zu machen, wie Sie es bei Ihnen im Unternehmen halten. Ist es schon gut? Haben Sie schon was etabliert? Oder ist das noch unbearbeitetes Terrain? Dann haben Sie vielleicht ein paar Impulse erhalten. Okay, schauen wir uns die Fragen an, die ich im Handout mitgegeben habe. Die erste Frage, warum fehlt der Mut, Fehler zu machen? Warum fällt es uns nicht leicht? Warum können wir nicht leicht zugeben, dass wir einen Fehler gemacht haben? Es heißt doch eigentlich zu Recht, aus Fehlern wird man klug. Es heißt aber auch, aus Schaden wird man klug. Also Fehler und Schäden sind grundsätzlich nicht so sehr beliebt. Wenn Kinder auf die Welt kommen, dann können die noch nichts. Sie werden geboren mit dem Drang, sich zu entwickeln und zu lernen. Sie versuchen immer wieder neu, was ihnen nicht auf Anhieb und nicht sofort gelingt, bis der nächste Entwicklungsschritt erreicht wird. Je älter die Kinder dann werden, umso mehr kommen Impulse dann von außen dazu. Regulative, Grenzen, Verbote, Regeln, die zu beachten sind. Das ist wichtig und das ist gut. Das ist unser Orientierungssystem in der Gesellschaft. Auf der anderen Seite, wenn das zu viel wird, viele Regulative gehen in Richtung Häme auch schon mal, auslachen. Spätestens im Kindergarten lernen die Kinder, dass Fehler machen auch eine schmerzliche Seite hat. Schimpfe, Ablehnung, Konsequenzen. Oder die Folgen von Fehlern, Schäden, Kosten und Katastrophen. Die Medien haben auch einen großen Anteil daran, dass Mut zu Fehlern nicht wirklich da ist. Fehler werden genüsslich ausgeschlachtet. Leute, die Fehler gemacht haben, werden gerne öffentlich an den Pranger gestellt. Dem möchten wir uns natürlich nicht gern aussetzen. Es gab mal einen Film mit Eddie Constantin, der hat den Spruch gemacht, wer nix max, max nix fax. Das ist bei uns zu Hause so ein geflügeltes Wort. Wenn ich also nichts mache, dann passiert auch nichts. Die Gefahr also, wenn wir nicht mehr weiter versuchen. Ein anderer Aspekt, dass der Mut fehlt, ist, wir bekommen etwas erklärt mit den Worten, das macht man so und nicht anders. Wir kennen also nur den einen, wir kennen nur den richtigen Weg. Das einfachste Beispiel ist, wenn uns jemand den Weg erklärt. Wie komme ich denn zu dir? Wir bekommen immer nur die richtige Route erklärt. Sobald wir von dieser Route abkommen, uns verfahren, sind wir auf uns selbst gestellt, sind unsicher, wir wissen nicht, wie weiter. Das löst dann unter Umständen heftige körperliche Reaktionen aus. Adrenalinausstoß, uns wird heiß, uns wird kalt, das ist unangenehm und keiner möchte das so gerne. In Unternehmen ist es auch so, wir bekommen gezeigt, wie es richtig geht und wir wollen auch alles richtig machen. Sobald etwas Neues kommt, wissen wir nicht auf Anhieb weiter und das macht Angst und unsicher. Angst zu versagen, Angst vor Kontroll- und Effizienzverlust, Angst vor Unsicherheit. Also machen wir lieber das, was wir schon immer gemacht haben und was wir gewohnt sind. Kein Mut. Was lehrt uns die Theorie? Wie sieht die Praxis aus? Zu der Theorie im Umgang mit Fehlern gehört Qualitätsmanagement oder auch Fehlermanagement. Dazu gehört Innovationsmanagement und die lernende Organisation. Die gucken wir uns im Einzelnen bei der dritten Frage nochmal genauer an. Im Zusammenhang mit Fehlern wird auch gern viel geforscht und untersucht. Die Empfehlungen am Ende sind immer wieder gleich, wohlmeinend und konstruktiv mit Fehlern umzugehen. In den Unternehmensleitbildern finden wir das auch oft. Es ist von Offenheit und Respekt zu lesen, von Mitarbeitern, die im Mittelpunkt stehen und kooperativ geführt werden. Es wird eine No-Blaming-Culture propagiert. Es soll also keine Schuldzuweisung geben. Mit der Unternehmenswirklichkeit deckt sich das aber oft nicht so wirklich. Wenn zum Beispiel Fehler vertuscht werden, anstatt sachlich thematisiert oder nicht als Lernchance begriffen werden, ist das keine produktive Fehlerkultur. Warum läuft es in der Praxis nicht? Was läuft schief? Auf der einen Seite wird sich mit dem Thema Fehlerkultur gar nicht wirklich beschäftigt, es ist nicht präsent oder es wird für unnötigen Schnickschnack gehalten. Manchmal wird auch davon gesprochen, dass man im Unternehmen gut mit Fehlern umgeht, also eine gute Fehlerkultur hat, das ist aber nur ein Lippenbekenntnis. Was sind Gründe dafür, dass aus Fehlern nicht gelernt wird in Unternehmen oder dass nicht aktiv reflektiert wird? Das kann sein, Mikromanagement. Manager haben also ihre Mitarbeiter andauernd im Fokus und korrigieren sie und beobachten sie und suchen den Fehler bei ihnen. Sie suchen einen Schuldigen. Eine geringe Fehlertoleranz schränkt aber die Eigeninitiative und Eigenverantwortung von Mitarbeitern ein. Wenn ich meinen Leuten nur Aufgaben gebe und nicht die Verantwortung und ihnen ein bisschen Freiheit lasse, wie sie das machen, dann erziehe ich Abarbeiter. Das bringt uns nicht weiter. Manche Unternehmens- und Führungskräfte verstehen sich besonders gut darauf, die Erfolge sich selbst zuzuschreiben. Und wenn dann irgendwas nicht erfolgreich war, dann suchen sie einen Sündenbock. Jemand, der schwach ist und sich nicht wehren kann. Dieses Führungsverhalten nützt dem Unternehmen natürlich nicht so wirklich, aber es ist oft gängige Praxis. Damit müssen dann andere Führungskräfte, Kollegen und Mitarbeiter umgehen. Ein Grund ist Versagensangst. Wie schon gesagt, die Angst zu versagen hält viele Menschen und Organisationen davon ab, Neues zu denken und neue Wege zu gehen. Wer Neues wagt und dann scheitert, wird in unserer Gesellschaft und in Unternehmen schnell als Fantast oder Pleite abgestempelt. Wer sich selbstständig gemacht hat und gescheitert ist, der kann davon ein Lied singen. Man hat sowohl Probleme, ein neues Geschäft zu starten, aber auch Probleme, einen Job im Angestelltenverhältnis zu bekommen. Schade, dass nicht gesehen wird, dass hier jemand schon ausprobiert hat, wie es nicht geht und das nicht wiederholen möchte. Ein weiterer Grund, Kontrollverlust. Wir bleiben lieber auf bekanntem Terrain und optimieren das Bestehende. Hier kennen wir uns aus, wir beherrschen die Prozesse, wir fühlen uns sicher. Es gibt keine Unwägbarkeiten. Dann bleiben aber Innovationen auf der Strecke. Wir bleiben in der Komfortzone und machen es dort gemütlich. Aber wachsen können wir nur, wenn wir mal aus der Komfortzone rausgehen. Ein weiterer Grund, Fehler vertuschen. Wenn versucht wird, Fehler zu vertuschen, zeigt es sich am Ende, dass sie doch ans Licht kommen. Und dann ist es viel, viel schwieriger noch zu reparieren. Neben dem Vertuschen ist auch Fehler vermeiden ein Grund, dass wir nicht daraus lernen. Die Sichtweise, dass Fehler nicht entstehen dürfen, hemmt unser Handeln. Wer nicht den Mut hat, auch einmal etwas auszuprobieren und auch Gefahr läuft, einen Fehler zu machen, wird mehr und mehr handlungsunfähig. Es bietet sich keine Entwicklungsmöglichkeit mehr. Wer vermeidet, weiß auch nicht, wie es sich anfühlt, einen Fehler zu machen und damit die Erfahrung zu machen, dass die Welt nicht untergeht. Letztendlich möchte ich noch erwähnen den leichtfertigen Umgang mit Fehlern. Leider haben wir auch Mitarbeiter, die nichts aus ihren Fehlern lernen, die nicht reflektieren, die immer wieder die gleichen Fehler machen. Die nehmen ihre Schlechtleistung gleichgültig hin und zeigen auch kein Schuldbewusstsein. Da hilft auch keine gute Fehlerkultur. Da hilft nur, immer wieder mit den Mitarbeitern zu reden und im Zweifel das ABC-Prinzip von Knoblauch anzuwenden. Jemand, der einfach nicht veränderungsfähig ist und jemand, der einfach nicht lernen will, müssen wir überlegen, ob der zu unserem Unternehmen noch passt. Frage 3. Welche Bedeutung haben Fehler? Welche Risiken und Folgen? Die Theorie umfasst, wie schon gesagt, Bereiche Qualitätsmanagement, Fehlermanagement, Innovationsmanagement und die lernende Organisation. Qualitätsmanagement wird ja in ganz vielen Unternehmen mittlerweile eingeführt. Ganz wichtig ist es aber in den Bereichen, die mit einer Null-Fehlertoleranz arbeiten müssen. In diesen Bereichen können Fehler schlimme Konsequenzen haben. Das ist zum Beispiel Kernenergie. Wir haben das Beispiel Tschernobyl. Was hat das uns für eine Katastrophe beschert? Wir haben die Raumfahrt. Da haben wir auch schon Katastrophen erlebt. Wir haben die Luftfahrt. Wenn wir irgendwo hinfliegen, dann wünschen wir uns, dass der Pilot seine Checkliste durchgeht, dass er nicht denkt, naja, ich habe das schon 1000 Mal gemacht, na, ich brauche das nicht nochmal. Wir wollen, dass er seine Checkliste abarbeitet, wir wollen hier eine Null-Fehler-Toleranz. Auch hier erleben wir immer wieder Katastrophen. Krankenhäuser, bei Operationen, Null-Fehler. Wenn jemand das falsche Bein amputiert kommt, ist nichts reversibel. Das ist ein ganz furchtbares Schicksal. Dann haben wir auch noch die Baubranche. Da passieren auch viele Fehler, aber das ist auch eine, die eigentlich null Fehlertoleranz braucht. Wir sehen es in den Bildern, wo die Brücke gebaut wird von zwei Seiten und passt dann nicht übereinander. Oder die Treppe, die im Nirgendwo endet. Hier geht es also um Standards. Produktionen, die brauchen das. Autoindustrie, Rückrufaktionen, wenn etwas nicht funktioniert. Es wird ISO-Norm eingeführt. Prozesse werden standardisiert und es sieht ein bisschen so aus, als wenn Vorgänge für die Ewigkeit in Stein gemeißelt werden sollen. In diesem Zusammenhang wurde bei Motorola die Six Sigma-Methode entwickelt. Hier geht es darum, in einem Prozessschritt bei einer Fehlermöglichkeit von 1 Million nicht mehr als 3,4 Fehler zuzulassen. Das heißt, wir haben eine Fehlerfreiheit von 99,99966%. Wir haben fehlerfreie Produkte. Das macht bei Halbleitern, Prozessoren und Chips absolut Sinn, weil hier selbst kleine Fehler problematisch sind. Jack Welch hat dann diese Methode als Sanierer von General Electric, GE, zur Konzernreligion erhoben. Er hat es also in alle Bereiche runtergebrochen. Alles wurde auf Fehlerlosigkeit ausgerichtet. Fehler wurden gezählt, analysiert und immer wieder angepasst. Mitarbeiter wurden nach Fehlerlosigkeit bezahlt. Da fehlt natürlich dann auch der Mut, einen Fehler zu machen und vielleicht dann mal was neues Terrain zu beschreiten. In einer Produktionsumgebung, wo Präzisions gefragt ist, ist Null-Fehler-Toleranz und Sigma echt sinnvoll. Ein anderer Weg von Qualitätsmanagement ist das Kaizen-Prinzip. Das wurde entwickelt für Toyota von Taichi Ono. Auch hier geht es um Arbeitsläufe. Auch hier geht es um Prozessorientierung. Allerdings geht es hier nicht nur um den Weg nach oben, sondern es geht um den guten Weg, die Veränderung zum Besseren. Also hier werden Umwege offen gelassen und Abwege offen gelassen. Das heißt also, den besten Weg zum Ziel zu finden, und da darf ich auch mal links und rechts gucken und darf auch wirklich dabei auch mal einen Fehler machen. Das ist also etwas weicher in dem Qualitätsmanagement, etwas offener. Dann haben wir das Innovationsmanagement. Für Innovationen müssen wir neugierig sein und Neuland betreten. Das bedeutet Unsicherheit und Unkenntnis. Und das erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit von Fehlern. Ohne Fehler gibt es kaum eine Innovation. Ganz viele Neuerungen sind erst durch Fehler entstanden. Die wollten eigentlich was ganz anderes machen und dann ist irgendwas Neues entstanden, was sie gar nicht erwartet haben. Teflon zum Beispiel, Post-its, Kartoffelchips, Viagra, die Mikrowelle. Diese geniale Erfindung waren reiner Zufall. Es gibt eine nette Seite im Internet, wo Geschichten dazu geschrieben sind. Die kann ich Ihnen gerne auf den Bus zukommen lassen. In der Innovation ist auch Trial und Error beliebt, um eine Lösung zu finden. Es werden mögliche Lösungswege ausprobiert, bis die gewünschte Lösung gefunden ist. Es wird improvisiert und bewusst die Möglichkeit von Fehlschlägen in Kauf genommen. Das heißt aber nicht, dass bewusst und absichtlich Fehler gemacht werden oder gemacht werden wollen. Im Innovationsmanagement haben wir also eine sehr konstruktive und wohlwollende Einstellung zu Fehlern. Ja, wer spielt noch mit Fehlern? Die Kunst spielt gerne mit Fehlern. Escher zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie die Bilder kennen. Optische Täuschung. Also eine Treppe, die immer nur nach unten geht, was ja gar nicht geht. Im Kreis aber immer noch nach unten. Er hat es aber so gemalt, dass es so aussieht. Oder Vexierbilder, wo ich auf der einen Seite eine junge Frau sehe, wenn ich den Blick etwas anders einstelle, sehe ich dann eine alte Frau. Die Bilder zeigen, dass es nicht nur eine Wahrheit gibt. Und Design erlaubt sich das Spiel mit Fehlern. Das können wir an dem Bild mit den Gummistiefeln auch sehen. Ja, kommen wir zur lernenden Organisation. Die hat auch eine konstruktive und wohlwollende Einstellung zu Fehlern. Das ist die Grundlage, eine positive Fehlerkultur zu etablieren. Hier wird angeregt, offen über Fehler zu reden. Hier kommt dann auch das betriebliche Vorschlagswesen zum Tragen. Verbesserungsvorschläge, die von den Mitarbeitern eingebracht werden, die tagtäglich mit den Themen zu tun haben, die also in den Prozessen stecken. Das geht nur durch Zuhören und Ernst nehmen. Mit einer Einstellung von der Geschäftsleitung, dass die Mitarbeiter nicht Trottel sind, die überhaupt nicht wissen können, was gut oder besser für das Unternehmen ist. Fehler werden da auch nicht bestraft, sondern gemeinsam bearbeitet. Oft bringen Mitarbeiter ja auch schon selbst die Maßnahme für die Fehlerbeseitigung mit. Wieder ein Baustein für die Verbesserung und die Chance, dass es nicht ein weiteres Mal passiert. Die Softwarebranche ist ein Feld, in dem viel experimentiert wird und auch viel Fehler noch drin gelassen werden. Mittlerweile werden oft Beta-Versionen von Programmierungen auf den Markt gebracht und der Anwender ist eingeladen, auf Lücken aufmerksam zu machen. Die komplette Open-Source-Software lebt davon. Die Programme werden zur Verfügung gestellt, offen, und die Nutzer können selbst Hand anlegen und Verbesserungen einprogrammieren. Das sind also alles Bereiche, in denen mit Fehlern immer wieder umgegangen wird und in denen Fehler immer wieder betrachtet werden. Was können wir jetzt selbst tun, um eine positive Fehlerkultur im Unternehmen anzuregen? Kultur ist eine Folge von Handeln. Das kann nicht verordnet werden. Also kann auch keine gute Fehlerkultur verordnet werden. Wie ebnen wir also den Weg zur Fehlerkultur, zur Feedbackkultur, zur Lernkultur und damit dann am Ende zu einer Lobkultur? Wir müssen den Boden bereiten. Voraussetzungen schaffen für ein Unternehmen, in dem Vertrauen herrscht und in dem das Wachstum von jedem Einzelnen gefördert wird, in dem Macher und Querdenker beschäftigt sind, die sich mit dem Unternehmen identifizieren. In einer Egalkultur entsteht nichts Neues. Und das geht, Sie haben es wahrscheinlich schon geahnt, über die Führung. Die Führung muss Vorbild sein und vorleben. Ein Unternehmen kann Fehler selbstverständlich nicht stillschweigend tolerieren. Mangelhafte Arbeitsergebnisse müssen angesprochen werden. Auch das gehört zum Feedback. Nur so kann es beim nächsten Mal besser gemacht werden. Doch unabhängig davon, wie Fehlerkultur gelebt wird, es lässt sich nicht einfach wie ein Computerprogramm downloaden, installieren und ist dann sofort einsatzbereit. Das gedeiht nur in einem Klima des Vertrauens und des Respekts. Und sowohl Menschen als auch Unternehmen brauchen Feedback, um sich zu verbessern und sich weiterzuentwickeln. Die vorteilhafteste Reaktion, wer den Fehler begangen hat, steht dazu. Und dann wird gemeinsam geprüft, wie er behoben und wie die Folgen minimiert werden können. Alle handeln zum Wohl des gesamten Unternehmens. Es geht also nicht darum, Schuldige zu bestrafen. Gute Führungskräfte schreiben die Erfolge ihrem Team zu und beim Misserfolg nehmen sie sich selbst in den Fokus. Sie übertragen nicht nur Aufgaben, sondern auch Verantwortung und lassen den Weg offen, wie die Aufgabe erledigt wird. Sie stellen sich Fragen. Was dürfen meine Mitarbeiter ausprobieren? Welche Befugnisse haben sie? Gebe ich Anreize, Ideen einzubringen oder blockiere ich? Höre ich Vorschläge und Ideen der Mitarbeiter an und fördere ich sie? Werden Mitarbeiter bei Fehlschlägen verwarnt oder zu weiteren Versuchen ermutigt? Prämiere ich erfolgreich umgesetzte Ideen? Welche Mittel stelle ich meinen Mitarbeitern zur Verfügung, damit sie auch mal ausprobieren und ein bisschen experimentieren können? Fragen, die helfen, eine gute Fehlerkultur zu bereiten. Die Sündenbockfrage, wer ist schuld, wird hier ersetzt durch die Frage, wie vermeiden wir das zukünftig? Um Kritik zu äußern, müssen sich Mitarbeiter trauen, ihre Meinung offen zu sagen. Eine Fehlerkultur darf kein Lippenbekenntnis sein. Damit Fehler als Lernchance begriffen werden, muss die Führung den Umgang mit ihnen vorleben, indem sie eigene Fehler zugibt, Fehler mit Beteiligten spricht, rückblickend fragt, warum was schiefgelaufen ist und für zukünftige Entwicklungen fragt, was verändert werden muss. Mitarbeiter und Führungskräfte sollten Fehler demnach erkennen können und gemeinsam aufarbeiten und abstellen. Mit der Einstellung Nobody is perfect fahren wir im Umgang mit Fehlern wohl am besten. Und damit bin ich mit meinen Ausführungen am Ende und freue mich auf Ihre Fragen und Impulse.
Ja, herzlichen Dank für den Beitrag von Elisabeth Lamboy. Falls Sie Fragen zu diesem Thema haben, freut sich Frau Lamboy jederzeit über Ihre Kontaktaufnahme. Und auf den Gastbeitrag von Elisabeth Lamboy folgt nun eine Diskussionsrunde mit der Referentin, Professor Knoblauch, und den Teilnehmern. Diese wollen wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten.
Elisabeth Lamboy, super. Nee, das passt ja toll mit der Zeit. Also jetzt wäre die Chance, Anmerkungen zu machen. Also ich habe verstanden, Fehler sind erlaubt. Scheitern gilt als Chance. Und immer ist ja die Frage, was können wir aus unseren Fehlern lernen? So, das war ja die Aussage. Was gibt es für Erfahrungen von Ihrer Seite? Kommentare? Ich komme mit Cornelia Kehrer. Wir haben vor einiger Zeit ein Gespräch gehabt. Cornelia Kehrer ist in Memmingen, genießt noch die Abendsonne. Sie haben so ein bisschen berichtet von Ihren Erfahrungen mit Ihren Mitarbeitern und dass da nicht alles immer glatt und rund läuft. Sie sind aber auch ein Typ, der nicht nachtragend ist, ein Typ, der zu Fehlern steht, zu eigenen und zu Fremden. Komm, sagen Sie ein paar Sätze, Frau Kehr, wenn es gerade passt.
Gerne. Also zum einen mache ich selber tatsächlich auch Fehler und die gebe ich auch gerne zu, weil ich selber merke, dass es am besten ist. Und warum soll ich es auch verschweigen? Weil, ja, ich lerne selber aus meinen eigenen Fehlern. Und bei meinen Mitarbeitern sehe ich so, ich habe ein bisschen Probleme mit meinem Auszubildenden, der macht sehr viele Fehler immer wieder und irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich ihm was sage, er kann es irgendwie nicht umsetzen, aber gut, das ist halt bei ihm so. Bei den anderen Mitarbeitern kommt es tatsächlich vor, dass wir Fehler machen und die werden ein, zweimal gemacht und dann machen die es aber ganz gut. Also ich denke, wir haben eine ganz gute Fehlerkultur bei uns. Wir sind ja auch ganz wenige im Moment nur und da gehen wir richtig gut miteinander um. Also ich denke, das ist okay, bis meine Ausnahme mein Lehrling. Aber ansonsten läuft es bei uns dahingehend ganz gut.
Also, danke für diese Offenheit. Frau Lamboy, wo ich mich ein bisschen schwer mit tue, ist noch mit der Aussage, weißt du, dass man sagt, so in bestimmten Bereichen, also in der Produktion oder bei Operateuren oder bei der Raumfahrt haben sie genannt und so weiter und so weiter, ja. Da gelten irgendwie andere Spielregeln als jetzt bei uns zum Beispiel, bei einem Beratungsunternehmen oder so. Aber so würden Sie das schon auseinanderhalten wollen, oder? Weil ich meine, Ihre Pointe ist doch, also nicht Fehlerhäufigkeit, aber Fehlerfreudigkeit. Also man sollte ein gewisses Ja zu diesen Fehlern haben.
Ja, also ich denke, wo was gefertigt wird, ist es mehr fachlich-sachlich. Und in der Beratung, da haben wir ja viel mehr mit Menschen zu tun. Wir haben selbstverständlich auch in der Produktion mit Menschen zu tun, aber wenn die halt wirklich ein Präzisionswerkzeug machen, da geht es im Mühbereich, da ist null Fehlertoleranz oder der Kunde nimmt es nicht ab. Und in anderen Bereichen, da kann man ein bisschen lockerer damit umgehen. Wo Fehler passieren, beispielsweise im Dienstleistungssektor oder im Kundenmanagement auch, da wäre dann eine Möglichkeit, auch mit Fehlern umzugehen, das Reklamationsmanagement. Also dass man da wirklich, wenn dann mal was schief gegangen ist, dass man dann den Kunden sehr, sehr, sehr gut aufhängt und sich entschuldigt und sagt, okay, na, was können wir denn jetzt für Sie tun? Also da, auch wenn Fehler passieren, dass man dann eine gute Kultur mit dem Kunden etabliert und sagt, okay, wir haben ein prima Reklamationsmanagement und da wird der Kunde nicht zurückgeschickt und sagt, Sie sind selber schuld oder hätten Sie doch anders bestellen sollen, sondern da wird er auch aufgefangen. Das gehört also auch ein bisschen dazu.
Okay, ja, also danke. Kann man so. Komm, ich frage Sie mal, Andrea Müller, Sie haben mit Tieren zu tun. Wie ist da das Ganze? Nochmal anders, wie kommen Sie zu einer Fehlerkultur, zu einer positiven Fehlerkultur?
Ja, also ich denke, im direkten Umgang mit den Tieren ist es natürlich Fehler erlauben schwierig, weil es direkte Konsequenzen haben kann. Ich denke jetzt beispielsweise an einen Herdenschutz. Hund, ein aggressives Tier, das ich jetzt beispielsweise an die Leine nehmen muss und dem Veterinäramt übergeben muss oder zur Polizei bringen muss, da muss ich natürlich genau wissen, wie ich vorgehe und da kann ich mir auch keinen Fehler erlauben, sonst fehlt mir der Arm oder so. Aber ansonsten, ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, was mir sehr gut gefallen hat, Nobody is perfect, Scheidung als Chance, aus Fehlern lernen, das ist ja alles, das ganze Leben ist ja ein Entwicklungsprozess und ich finde, jeder kann aus Fehlern lernen und die Chance wahrnehmen. Und ich denke jetzt konkret an ein Beispiel, wir hatten eine Broschüre gemacht und die musste leider, weil Fehler drin waren, in der Sorgsam gearbeitet wurde, ein Teil davon wieder eingestampft werden und wie gehen wir damit um? Da ist natürlich zuerst mal klar, das stößt natürlich zuerst mal auf, aber letztendlich haben wir uns an den Tisch gesetzt und haben den Prozess nochmal ganz genau angeschaut und gesagt, okay, den Prozess müssen wir dahingehend ändern und ich denke, das wird jetzt auch einfach nicht mehr passieren.
Also herzlichen Dank. Ich springe mal noch auf die entgegengesetzte Seite. Hans-Peter Klein ist in der Leitung. Hans-Peter, ich grüße dich. Wir sehen uns ja noch diese Woche. Mitutoyo ist eine japanische Firma und hat japanische Eltern und da versteht man, glaube ich, keinen Spaß bei Fehlern. In der Messtechnik, wo ihr zu Hause seid und in der Softwareentwicklung für Messtechnik ist es natürlich sowieso also kein so tolles Ding. Wie sieht da der Kommentar aus zu einer, wir machen ja gerade hier ein bisschen Werbung für positive Fehlerkultur.
Ja, hallo. Natürlich nehmen wir Fehler sehr ernst und wir entwickeln Software für Messtechnik. Das muss schon passen, das muss genau sein. Nur die Frage ist, wie wir mit den Fehlern umgehen und da spiegelt sich das wieder, was wir gehört haben. Wir suchen auch nicht den Schuldigen, wir suchen natürlich, wie das passiert ist, aber nicht, um eine Person anzuklagen. Aber um dann zu sagen, das passiert uns beim nächsten Mal nicht mehr. Man kann es allerdings auch nicht immer ganz trennen. Es gibt auch Personen, und das ist mir kürzlich passiert, diese Person war nicht dazu in der Lage oder hat einfach ein schlechtes Risikobewusstsein und die haben wir dann auch versetzt aus der Aufgabe, in so einem delikaten Bereich Software zu entwickeln. Das passiert halt auch. Aber wir klagen die Leute nicht an im Normalfall, sondern gehen sauber damit um. Und ich sage nach außen immer, wir haben einen Fehler gemacht. Niemand nach außen hin erfährt, wer es gewesen ist.
Ja, also herzlichen Dank. Der entscheidende Satz war wahrscheinlich, das passiert uns beim nächsten Mal nicht mehr. Also wenn das die Konsequenz ist, dann ist das, oder Frau Rambeul, dann sind wir da an der Stelle, wo Sie uns haben möchten.
Genau.
Positive Fehlerkultur. Ja, okay.
Das ist aber nicht bei allen Fehlern möglich, sage ich mal, dass es nicht wieder passiert.
Richtig.
Also wir haben eine Druckmaschine gehabt, die hat aus technischen Gründen, also die Farbe ist nicht sofort trocken gewesen und dann gab es immer Abschmierer, nennt man das, von einem anderen Auftrag, von dem Bogen, der davor gedruckt worden ist. Das haben wir über 5 Jahre gehabt und als eine neue Maschine gekauft werden musste, da haben wir entschieden, die kriegt ein Lackwerk aufgrund dieses Fehlers, den wir immer wieder haben. Also da mussten die Mitarbeiter und der Vorgesetzte, die mussten das aushalten, 5 Jahre lang Fehler zu machen, die immer wieder zu dokumentieren, ohne dass eine Lösung da war. Und ja, Das erzähle ich meinen Mitarbeitern immer, wenn sie halt Probleme haben, Fehler aufzuschreiben und keine Lösung zu haben. Das gibt es einfach.
Ja, okay, also herzlichen Dank. Also das Thema ist dann einfach auch dranbleiben, aber trotzdem eine positive Fehlerkultur, dem widerspricht das ja nicht.
Nee, das auf keinen Fall. Ich wollte nur sagen, dass das auch gibt. Und wir haben auch eine offene Fehlerkultur, wo wir so Gesprächskreise haben sozusagen, wo wir über die Fehler sprechen. Und die Mitarbeiter, viele Mitarbeiter, die kapieren das, dass ein Fehler doof ist und dass man trotzdem gut drüber sprechen kann. Ja. Aber es gibt auch Mitarbeiter, die denken dann, ein Fehler ist gar nicht schlimm. Da habe ich das so eigentlich meine Frage, wie kriege ich das hin, dass ich eine positive Kultur habe, aber die Mitarbeiter trotzdem da wirklich drüber nachdenken, wie kann man es denn vermeiden und ohne, dass man Druck ausüben muss.
Komm, Frau Lambert, dazu noch einen abschließenden Satz von Ihrer Seite. Wie kriegt man das hin?
Ja. Also ich denke da auch aktiv mit den Mitarbeitern darüber sprechen, also über die Konsequenzen und zeigen, was es im Prozess bedeutet und da auch immer beobachten. Also ich stelle immer fest, wenn jemand ein Schuldbewusstsein hat, dann ist irgendwie, oh je, mir ist ein Fehler passiert, schlimm, oh, wie mache ich das wieder gut, dann brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Aber wenn es so ist, dass jemand es nicht wirklich einsieht, wo ich merke, es ist noch nicht angekommen, dann reicht es mir nicht, ja, das war ein Fehler, ne? Also da merke ich dann, da möchte ich das nochmal intensiver haben. Also da würde ich wirklich sehr in den Dialog gehen und in das Sprechen und ganz einfach nochmal gucken, wie ist der Fehler passiert, was hat es für Konsequenzen, ne? Und da auch immer genau beobachten, kommt es tatsächlich an, ist der Groschen irgendwo gefallen. Also ich würde viel über Reden machen.
Okay, danke, ja.
So, herzlichen Dank, Frau Lambert, für diesen abschließenden Satz und jetzt.